Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Ethik und Moral sind selten so gefragt, werden aber auch selten so strapaziert wie in der gegenwärtigen Zeit. Das Corona-Leben stellt manch einen und manch eine vor Entscheidungen, die eigentlich kaum zu treffen sind. Entscheidungsmacht besitzen die Mitglieder des Deutschen Ethikrates zwar nicht, aber ihre Aufgabe ist es, Empfehlungen auszusprechen für politisches und gesetzgeberisches Handeln und das in Fragen, die ethisch umstritten sind. Erst in der vergangenen Woche wurde der Deutsche Ethikrat neu zusammengesetzt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat die Mitglieder zum heutigen 30. April in den Rat berufen. Neu dabei ist die Theologin Petra Bahr, Regionalbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover. Sie begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Bahr.
Ja, hallo, guten Tag.
Der alte Ethikrat hat sich zuletzt ja mit den sozialen Folgen der Corona-Pandemie beschäftigt. Wo sehen Sie denn im Moment den größten ethischen Beratungsbedarf?
Der neue Ethikrat hat ja noch nicht getagt und deswegen würde ich da gar nicht vorgreifen wollen. Aber ich vermute schon, dass auch dieser Ethikrat sich mit den vielen Folgen dieser Pandemie noch befassen wird. Und welche Folgen das sind, wissen wir ja noch gar nicht. Das eine sind soziale Verwerfungen, das andere können aber auch medizinethische Themen sein oder Fragen zum Beispiel nach Datenrechten und Datensouveränität und Datenabgabe. In jedem Falle werden die Konflikte, das wäre meine Prognose, in den nächsten Monaten noch steigen. Und in der Stimmung merkt man das ja im Moment auch. Es gibt so eine Nervosität und eine Dünnhäutigkeit und auch eine gewisse Lust an der Eskalation in Teilen. Und das führt immer auch zu Konflikten, über die man ethisch nachdenken muss.
Und es ist aber auch die Zeit für den ganz genauen Blick darauf. Margot Käßmann hat das gestern gemacht hier bei uns im Deutschlandfunk. Sie hat gesagt, dass Corona zeige, dass die Sterblichkeit verdrängt werde, dass die Menschen geradezu entwöhnt seien von diesem Thema. Stimmen Sie ihr dazu? Ist das ein Thema, auf das man eigentlich deutlicher blicken müsste?
Leider würde ich da Margot Käßmann in der Tat nicht zustimmen wollen. Natürlich ist es so, dass diese Pandemie wie so ein Brennglas ganz viele Dinge vergrößert, die wir oft gar nicht so wahrnehmen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft gerade in den letzten 20 Jahren das Thema Tod und Sterben eigentlich eine große Rolle gespielt hat. Nicht nur in Vorabendserien und Porträts von Bestattungsunternehmern oder in den sozialen Medien, wo Menschen ganz offen mit ihren schweren Krebserkrankungen umgehen, sondern auch etwa durch die Hospizbewegung oder durch die Tatsache, dass wir in großen Teilen in dieser Gesellschaft über Patientenverfügung diskutiert haben oder auch über Sterbehilfe. Das sind ja alles Themen, die sich um diese Frage des Umgangs mit dem Ende des Lebens ranken. Und deswegen verstehe ich, was sie sagen will, weil die Sensibilität für dieses Thema möglicherweise noch mal steigt. Aber ich glaube nicht, dass diese Pandemie ein Weckruf ist oder gar so ein Memento Mori, das uns noch mal daran erinnert, dass wir nicht unendlich sind.
Aber geht es denn eigentlich im Moment auch wirklich darum, geht es im Kern bei der Bekämpfung des Coronavirus darum, dass wir sterblich sind? Ist das das eigentliche Kernthema?
Also für mich ist eine der größeren Herausforderungen auch als Theologin der Umgang mit radikal gewordener Ungewissheit. Das merkt ja jeder und jede, die auch nur versucht, ein Fest zu planen oder einen Urlaub oder nur überlegt, wo bin ich eigentlich in 3 Wochen? Diese wirklich grundstürzende Erfahrung, dass man sagen muss, ich weiß es nicht. Und wir ja auch ertragen müssen, dass selbst Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich hauptberuflich oft seit Jahren schon zum Beispiel mit Viren beschäftigen oder mit Krisen sagen, wir wissen es nicht genau. Und diese Unruhe und diese Ungewissheit wirft auch nochmal neue Fragen auf. Vor allem, weil es eben eine Ungewissheit ist, die nicht nur ich selber erlebe, sondern wir merken ja, dass ganz viele plötzlich mit dieser Ungewissheit umgehen müssen. Und die Frage ist ja, wo kommt die Resilienz her, das aushalten zu können, ohne dass man in falsche Gewissheiten flüchtet?
Da gibt es ja sozusagen verschiedene Quellen, bei denen man sich Rat suchen könnte. Und auch der Ethikrat macht das ja eigentlich. Gesetzestexte sind das eine oder auch die bedeutenden Schriften der Philosophie. In Ihrem Fall, Frau Bahr, als Theologin, ist es ja eigentlich die Bibel. Wie hilfreich sind das Alte oder vielleicht eher das Neue Testament eigentlich in der gegenwärtigen Situation bei der Beantwortung der Fragen?
Die Bibel ist ja erstmal ein religiöses Buch, in dem seit alters Menschen ihre Lebenserfahrungen im Horizont Gottes gedeutet haben. Und für mich ist im Moment als Bibelleserin, gar nicht so sehr als Ethikerin, die Exodus-Geschichte so richtig nahe gerückt, weil das ja eine Geschichte ist von einem ziemlich chaotischen Volk, das durch die Wüste geht und keine Ahnung hat, wann es irgendwo ankommt. Erst im Rückblick weiß man, es waren die sprichwörtlichen 40 Jahre und danach kam ein gelobtes Land, das so gelobt dann gar nicht war. Aber dieser Weg dieses Gottesvolks durch Ungewissheit, durch Krankheiten, übrigens auch durch Rebellion und Revolte gegenüber den Führern, gegenüber Ratgebern, bis hin zur Weitergehverweigerung. Das gibt es alles in dieser Exodus-Geschichte, die sich über mehrere Kapitel ja auch der hebräischen Bibel zieht, des Alten Testaments. Und das sind die Geschichten, aus denen ich religiös im Moment jedenfalls leben kann.
Vielleicht wird ja die Exodus-Geschichte auch in den kommenden Wochen in den Gottesdiensten häufiger zitiert und zu Rate gezogen. Das Bundesverfassungsgericht hat es gestern entschieden, jetzt zur Stunde wohl auch nochmal bestätigt vom Bund. Gottesdienste und Gebetsversammlungen sollen wieder stattfinden können. Freuen Sie sich, wenn wieder Gottesdienste gefeiert werden können?
Also ich freue mich, dass Gottesdienste wieder stattfinden können. Aber ich gebe zu, dass das nicht die Gottesdienste sind, auf die ich mich normalerweise freue. Auch als jemand, die ja oft 2, 3 Gottesdienste an einem Sonntag macht, mit großen Gemeinden, mit viel Musik vor allem, für die protestantische Tradition ganz wichtig. Und Singen ist eben unter Infektionsbedingungen einfach kein guter Rat. Deswegen werden diese Gottesdienste unter extrem hohen Hygienestandards stattfinden müssen und sind sicher nicht die Art Gottesdienst, auf die ich mich wirklich von Herzen freue. Und es ist auch so, dass christliche Existenz natürlich nicht nur im Gottesdienst gelebt wird, sondern auch im Alltag. Und das war ja bislang auch nicht verboten. Das ist wichtig, daran nochmal zu erinnern, auch wenn das Bundesverfassungsgericht nochmal deutlich macht, wie relevant und wichtig das Recht auf Religionsausübung ist, als ganz großes Freiheitsrecht. Die Religionsfreiheit war ja in dem Maße gar nicht angegriffen, sondern nur der öffentliche Gottesdienst. Also für andere da zu sein und für sich selber ein religiöses Leben zu führen, ist ja davon gar nicht betroffen. Aber Religion lebt eben ganz stark von Gemeinschaften und übrigens auch von körperlicher Gemeinschaft, vom Miteinander essen, miteinander singen, miteinander feiern. Und das ist schon ein ganz großer Verlust, der sich jetzt durch die Öffnung für Gottesdienste so auch überhaupt noch nicht kompensieren lässt.
Also Sie verstehen die Menschen, die jetzt sagen, bei den strengen Maßnahmen, die gefordert sind, ist die Religionsfreiheit weiterhin eingeschränkt, die verstehen Sie nicht so voll und ganz?
Also ich verstehe, dass die Bilder von Religion, die man so hat, wie Kirche funktioniert, durch diese hervorragenden, großartigen Gebäude, durch Musik, durch Gottesdienste, dass diese Bilder natürlich im Moment schockierende Bilder sind, weil man da entweder Leere sieht oder Menschen, die ganz weit auseinander mit Mundschutz sitzen. Und das ist eigentlich nicht das Bild von einem Gottesdienst, was man hat. Und insofern sind wir in den Kirchen natürlich genau wie Juden und Muslime eingeschränkt in der Art, wie wir feiern und Gottesdienste machen. Aber in unserer religiösen Haltung, in der Art, wie wir in dieser Welt unterwegs sind, wie wir vielleicht auch mit Deutungsnöten versuchen, uns einen Reim auf diese Situation machen zu können, ohne dass uns das gelingt, das ist ja davon nicht betroffen. Das dürfen wir ja. Es ist ja nicht so, dass wir nicht religiös öffentlich sprechen dürfen. Das wäre die radikale Einschränkung der Religionsfreiheit. Sondern wir haben ein Versammlungsverbot, weil es einfach riskant ist, sich zu versammeln. Und wir ja auch wissen, dass auch aus Kirchen und Kirchenkonzerten und kirchlichen Treffen heraus hohe Infektionswellen entstanden sind, nicht nur in Deutschland.
Also die Kirche auch als Kulturveranstalter.
Naja, sagen wir mal so, die Kirche als Kulturveranstalter gibt es im Moment eben nicht. Wir machen keine großen Konzerte. Die Opernhäuser sind ja auch nicht geöffnet und die Konzertsäle. Aber diese unmittelbare Religionsausübung im Gottesdienst wird uns gewährt. Wie wir das gestalten, weiß ich nicht. Ich glaube ja, dass jedenfalls in meiner Region viele Pastorinnen und Pastoren einfach vor der Kirche feiern, also draußen im Grünen. Weil es viel weniger ansteckend ist, weil es auch schöner ist, als in einer Kirche weit auseinander zu sitzen. Da werden wir schon kreative Lösungen finden. Aber der richtig große Gottesdienst mit lauter Musik und 100 Bläsern und einem großen Knabenchor, so meine Art von Traum, werden wir sicher auch im Laufe der nächsten Monate nicht feiern können.
Der wird auf sich warten lassen. Petra Barwart, das Regionalbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover und neues Mitglied im Deutschen Ethikrat. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.